Wenn du die letzten zwei Sonntage schon hier im Gottesdienst warst oder am Stream dabei warst oder es dir hinterher angeschaut hast, dann bist du schon mittendrin in unserem Thema, in der Geschichte von Hiob. Vielleicht bist du auch heute das erste Mal da und dann möchte ich dich und auch uns, auch wenn wir es schon gehört haben, noch mal kurz mit in die Ausgangssituation mit hineinnehmen. Hiob, der Mann, um dessen Geschichte es geht, er war ein extrem reicher Mann. Man könnte auch sagen, Hiob war ein extrem gesegneter Mann. Ihm ging es einfach unfassbar gut. Er war reich an Familie, reich an Freunden, reich an Besitz, an Gesundheit, an Ansehen und Anerkennung. Wenn man seine Ausgangssituation anschaut, dann packt einen vielleicht sogar ein bisschen der Neid. Und dieser heimliche Gedanke, so gut kann es einem doch eigentlich gar nicht gehen. Aber dann haben wir gehört, Hiob war auch ein Mann, der unfassbares Leid erlebt hat. Leid in einer Gänze, die jeden Aspekt des Lebens betraf. Schwere körperliche Krankheit, der Tod der eigenen Kinder, Verlassen von Freunden und der Ehefrau, Verlust des materiellen Reichtums und der damit verbundenen gesellschaftlichen und auch sozialen Stellung. Vielleicht kannst du manches nachempfinden von dem, was Hiob erlebt hat. Möglicherweise steckst auch du heute in einer Lebenssituation, die von Leid, Verlust, Krankheit oder Schmerz geprägt ist. Dann möchte ich dir sagen, danke, dass du da bist, dass du den Mut hast, damit nicht alleine zu bleiben. Möglicherweise bist du auch gar nicht selbst betroffen, sondern eine dir nahestehende Person. Und auch dann wirft das Thema Leid unglaublich viele Fragen auf. Vielleicht bist du aber auch völlig unbefangen und unbeladen und das Thema Leid ist für dich gerade gar nicht so relevant. Vielleicht hast du bisher auch kaum Leid erleben müssen. Das ist total wunderbar. Und auch dann möchte ich dir sagen, danke, dass du hier bist. Danke, dass du hier bist mit deiner Geschichte, mit deiner Freude, mit deiner Leichtigkeit, die du vielleicht mitbringst und mit der Offenheit, dich trotzdem mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und danke, dass auch du hier bist, derjenige oder diejenige, die sich irgendwo zwischen diesen beiden Polen befindet. Ich wünsche dir, dass du heute, egal mit was du jetzt hier sitzt, die Auseinandersetzung mit einem weiteren Aspekt von Hiobs Geschichte als bereichernd erlebst, dass es deine Perspektive weitet. Ich werde heute, der Conny hat es schon gesagt, einen Blick auf die Nebendarsteller dieser Geschichte werfen, Hiobs Freunde, und wie sie auf diese ganze Situation schauen und wie Hiob dann darauf reagiert. Der Blick auf diesen Aspekt von Hiobs Geschichte bringt uns hoffentlich weiter, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kann ich, wie können wir für andere da sein, die Leid erleben. Wir schauen also heute ein bisschen mehr von außen auf diese ganze Situation. Damit ich mich dieser Frage nähern kann, möchte ich zunächst einmal ein paar grundsätzliche Dinge festhalten. Das erste ist, als Menschen versuchen wir in der Regel, Leid zu vermeiden, Leid zu umschiffen. Das ist ein tief angelegter Instinkt in uns und der ist grundsätzlich auch gut, denn ich gehe davon aus, der trägt zum allgemeinen Überleben der Menschheit bei. Aber, und das ist der zweite Punkt, Leid passiert. Früher oder später, auch wenn du vielleicht bisher noch nicht betroffen warst, aber keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Keiner weiß, wann oder wie es passieren wird. Aber mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit wird irgendwann irgendwie Leid das Leben treffen. Neben diesem Impuls in uns, der Leid vermeiden möchte, gibt es noch etwas anderes, was sehr tief drin in uns steckt. Und das ist der dritte grundsätzliche Punkt, den ich festhalten möchte. In uns ist eine ursprüngliche Angst vor dem Unbekannten. Die Angst vor dem, was ich nicht kenne. Vor dem, was ich nicht einschätzen kann. Bei dem einen ist diese Angst vielleicht stärker ausgeprägt als bei dem anderen, aber irgendwo schlummert sie in uns Menschen. Vielleicht erinnerst du dich, als du einen neuen Job angefangen hast oder in eine Ausbildung hineingestartet bist. Da waren vielleicht diese Fragen: Werden mich meine Kollegen mögen? Werde ich meine Aufgaben gut bewältigen können? Bin ich diesen Herausforderungen gewachsen, die da auf mich zukommen? Die Angst vor dem Unbekannten. Und wenn ich jetzt diese drei Feststellungen zusammenführe, dann ergibt das eine interessante Folge. Leid, das wir eigentlich vermeiden wollen, wird aber passieren, zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Und weil wir Angst haben vor diesem unbekannten Leid und auch diesem unbekannten Zeitpunkt, fangen wir Menschen an zu planen. Wir planen unser Leben in der Hoffnung oder Illusion, wie man es jetzt auch nennen möchte, dieses Unvermeidbare zu vermeiden. Denn was wir planen, das ist nicht mehr unbekannt. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Wir erlangen durch Planung, so scheint es, die Kontrolle zurück und die Angst geht. Möglicherweise planst du, ich will Kinder. Vielleicht 1, 2, 3. Oder du planst, oh, ich will Karriere machen, da gehe ich so richtig steil. Oder du planst, oh, ich will die Welt sehen, ich werde reisen. Oder ich werde sparen und sparen und irgendwann kaufe ich mir dann dieses oder jenes. Wir planen die Dinge, die uns wichtig sind, die in unserem Herzen verborgen sind. Wir planen unsere Zukunft. Und daran ist an sich auch gar nichts Schlechtes. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von Plänen. Ich plane total gerne. Vielleicht bist du aber auch gar nicht so der Planer, sondern eher von der Fraktion, ah, wird schon. Möglich. Und super, könnte man denken, dann trifft dich diese Thematik vielleicht gar nicht so. Dann hast du offenbar nicht so große Angst vor dem Unbekannten. Ich wage mal die Hypothese, hinter diesem Nicht-Planen könnte auch einfach eine schlichte Annahme stecken, nämlich die, es wird wohl gut werden. Aber letztendlich wissen wir nicht, was kommt. Es kann passieren, dass es eines Tages eben nicht mehr gut wird. All das, was wir uns so zurechtgelegt haben, all das, was wir geplant und im guten Glauben gehofft und angenommen haben, zerplatzt. Das ist heftig. Das ist ein Schock, ein absoluter Kontrollverlust. Wenn sowas geschieht, dann steht dein Herz sperrangelweit auf. In so einer Situation ist man absolut verletzlich. Und nun hat jeder im Umfeld die Möglichkeit, an diesem offenen, frei liegenden Herzen herumzudoktern. Denn das liegt ja völlig offen da. Möglicherweise kennst du jemanden, bei dem es gerade genau so ist. Da gibt es jemanden in deinem Umfeld, der so ein verletztes, offenliegendes Herz hat. Dann stehst du mittendrin in der Fragestellung dieser Predigt. Wie kannst du für diese Person da sein? Wie gehst du damit um? Gehst du auf denjenigen zu? Weißt du, was du sagen wirst? Hiob war in so einer Situation. Sein Herz lag offen. Und auch er hatte Freunde. Freunde, die ihm in seiner schwierigen Situation begegnen. Und daher schauen wir uns das heute mal näher an. Wie machen es Hiobs Freunde? Möglicherweise können wir etwas von ihnen lernen. Ich weiß nicht, wie bewandert du mit der Bibel und besonders mit dem Buch Hiob bist. Darum kurz zum Überblick. Hiobs Anfangssituation und sein Verlust werden in den ersten 2 Kapiteln beschrieben. Und dann ab Kapitel 3 bis, nicht ganz, aber bis fast zum Ende des Buches, und das Buch hat 42 Kapitel, reden vor allem die Freunde Hiobs. 40 Kapitel, das ist ziemlich viel Holz. Bei so viel Text würde man meinen, da ist doch auf jeden Fall was Hilfreiches dabei. Ich höre so ein gewisses Lachen hier im Raum. Vielleicht kennt ihr das Buch. Ich lese natürlich jetzt heute keine 40 Kapitel, keine Panik. Aber vielleicht, wenn du das noch nicht gelesen hast, bist du nach der Predigt motiviert und gönnst dir das zu Hause mal. Das ist es wert, mal zu lesen. Ich lese jetzt aus Kapitel 2 die Verse 11 bis 13. Hiob hatte 3 Freunde. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam, ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um Hiob ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Doch als sie Hiob von Weitem sahen und ihn nicht wiedererkannten, brachen sie in Tränen aus. Laut klagend zerrissen sie ihre Kleider und warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie 7 Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Hiob hat keinen Halt mehr im Leben und seine Freunde erfahren davon. Die sprechen sich ab und kommen zu ihm. Die hatten eine gewisse Strecke zurückzulegen und die werden sich gewiss Gedanken gemacht haben und die planen auf ihrer Reise, was können wir dem Hiob sagen, wie können wir ihn trösten. Doch als sie ihn sehen, stellen sie fest, das ist noch viel schlimmer, als wir uns ausgemalt haben. Und sie schweigen und weinen mit ihm 7 Tage und Nächte. Wie krass, oder? Ist das nicht richtig gut, was sie da machen? Haben sie nicht alles richtig gemacht? Richtig gute Freunde. Aber das Buch endet, wie wir wissen, nicht mit Kapitel 2, sondern es folgt Kapitel 3. Nach 7 Tagen und Nächten des Schweigens und Weinens haben die Freunde das Bedürfnis, etwas zu sagen, etwas zu tun, damit das Leid geringer wird. Total verständlich, oder? Wenn wir uns an die erste grundsätzliche Feststellung erinnern, ist die Reaktion von Hiobs Freunden so logisch. Wir Menschen versuchen, Leid zu vermeiden. Wir wollen es verhindern oder, wenn es dann halt schon da ist, zumindest so schnell wie möglich reduzieren. Um das zu erreichen, versuchen die Freunde, das Leid zu erklären, versuchen Lösungen für Hiobs Situation zu finden. Wir schauen uns darum mal diese Erklärungsversuche der Freunde und ihre Wirkung an. Eliphas ist der Älteste von den drei, deswegen darf der zuerst reden. Das war damals so üblich. Der kommt aus Teman und das ist deswegen interessant, weil diese Stadt bekannt war für Weisheit. Die Erwartungen waren also dementsprechend hoch. Der Älteste, das war bekanntlich der Weiseste und der kommt auch noch aus der Stadt, die für Weisheit bekannt ist. Was spricht also Eliphas in diese Situation hinein? Eliphas kommt mit dem Glauben um die Ecke und seine theologische Argumentation lautet, Gott ist ein Gott der Prinzipien. Vielleicht hast du schon mal etwas vom Tun-Ergehen-Prinzip gehört. Flapsig könnte man auch sagen, so wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder heraus. So wie du dich verhältst, so wird es dir auch ergehen. Wenn du so lebst, wie es Gott gefällt, erlebst du Segen, wenn nicht, erlebst du Leid. Ein simples Prinzip. Das war das Bild, was man zur damaligen Zeit von Gott und dem Leben hatte. Und das war nicht grundlos, denn wenn wir im Alten Testament lesen, dann stellen wir fest, dass Gott auch an vielen Stellen nach diesem Prinzip agierte. Eliphas Argumentation wird in Hiob 4 ganz gut auf den Punkt gebracht. Denk einmal darüber nach. Kann denn der Schuldlose zugrunde gehen? Wann wurde der Aufrichtige je vernichtet? Aus Erfahrung weiß ich, wer Unheil plant und Böses sät, der wird auch Unheil und Böses ernten. Mit meinen Worten würde ich sagen, weil Hiob Sünde in seinem Leben hat, hat dieses Leid sein Leben getroffen. Hätte er nach Gottes Willen gelebt, dann wäre auch alles tutti geblieben. Aus unserer Perspektive heute eher schwierig. Ich weiß nicht, was dir beim Begriff Sünde oder Schuld in den Kopf kommt, was du darunter verstehst oder assoziierst. In aller Kürze kann man sagen, Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wenn ich an dem Ziel, an der Idee, die Gott für mein Leben hat, vorbeirausche. Und damit ist jetzt nicht nur das Endergebnis gemeint, sondern der ganze Weg. Keine Ahnung, ob du das kennst, aber ich tue manchmal Dinge, von denen ich schon vorher weiß, das wird kein gutes Ende nehmen. oder anders gesagt, das geht wahrscheinlich am Ziel vorbei. Trotzdem tue ich es. Ein ganz banales Beispiel habe ich euch mitgebracht. Wenn ich am Vormittag schon so 2-3 Kaffee getrunken habe, weil ich sehr wenig geschlafen habe, weil meine einjährige Tochter mich nicht schlafen lassen wollte in der Nacht, dann kommt der Nachmittag und dann denke ich, oh, jetzt wären aber schon noch mal so 2-3 Tassen nötig, damit ich bis zum Ende des Tages gut komme. Dann weiß ich schon, während ich am Nachmittag diese Tassen trinke, mein Magen wird es mir nicht danken. Und am Abend kann ich wahrscheinlich auch nicht besonders gut einschlafen. Das ist dann einfach die logische Konsequenz meiner Handlung. Ich will damit nicht sagen, dass Kaffeetrinken Sünde ist. Auf gar keinen Fall. Aber es macht das Prinzip hoffentlich verständlich. Ich tue etwas, weil es sich in dem Moment irgendwie gut anfühlt, obwohl ich weiß, das geht am Schluss am Ziel vorbei. Am Ende geht es mir nicht gut damit. Wenn ich am Ziel, an der Idee Gottes für mein Leben vorbeilebe, dann wird es sicherlich Dinge in meinem Leben zerstören. Eliphas hat theologisch also irgendwie recht. Denn es gibt auf jeden Fall Situationen, da trifft diese Erklärung zu und da führt diese Zielverfehlung zu Leid in meinem Leben. Aber, und das ist das Entscheidende, eben nicht immer. Wie ist das bei Hiob? Hiob wehrt sich vehement, immer wieder, wiederholt gegen diese Argumentation. Und er sagt, hört auf, mich für schuldig zu halten. Aus dem ersten Kapitel vom Buch Hiob, wo wir diese himmlische Perspektive beschrieben bekommen, wissen wir, nein, bei Hiob trifft diese Argumentation überhaupt nicht zu. Es gibt schreckliche Dinge in unserem Leben, die passieren und sie erzeugen furchtbares Leid. Und sie haben keine Ursache darin, dass ich am Ziel des Lebens vorbeigerauscht bin. Vor 2 Jahren hatte ich eine Fehlgeburt. In der 12. Woche wurde festgestellt, das Herz schlägt nicht mehr. Ich habe das nicht verursacht. Es gab keine medizinische Erklärung. Trotzdem ist es passiert und es erzeugte Leid und Schmerz. Es gibt diese schrecklichen Dinge in unserem Leben. Die passieren einfach. Zusammenfassend muss man sagen, Eliphas Erklärungsversuch, sein Versuch, Hiob einen Trost, eine Hilfestellung zu geben, sind absolut gescheitert. Schauen wir uns da mal den zweiten Freund an. Bildad aus Schurch und seinen Erklärungsversuch. Auch er probiert es mit theologischer Argumentation und er knüpft auch an diese Sündenthematik an, die Eliphas schon aufgemacht hat. Und er ergänzt aber dann noch einen neuen Aspekt. Er sagt, wenn du nun aber ernsthaft nach Gott suchst und den Allmächtigen um Gnade anflehst und wenn du dabei rein und untadelig bist, dann wird er sich erheben und dein glückliches Heim wiederherstellen. Das füllt er dann noch sehr bildhaft aus, aber im Kern sagt er, wenn du doch nur mehr beten würdest, dann würdest du mit Segen überschüttet werden. Du hast scheinbar noch nicht genug gebetet oder nicht richtig oder nicht ernsthaft genug. Hat er recht damit? Sagt nicht auch Jesus sowas oder so ähnlich? Matthäus 21, Vers 22 zum Beispiel lesen wir, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Und das ist nur eine von vielen Zusagen, die wir in der Bibel lesen zum Thema Gebet. Was machen wir denn mit solchen Aussagen? Stimmt dann das Argument von Bildad? Im Fall von Hiob können wir sagen, Hiob hat gebetet. Und zwar nicht zu knapp. Das können wir kapitelweise nachlesen. Er betete und setzte sich mit Gott auseinander. Kapitel 7, 10, 13, das sind einzige Gebete Hiobs. Er schreit zu Gott. Er ringt mit Gott um diese Situation. War das dann nicht ernsthaft genug? Nicht untadelig oder rein? Ich denke nicht. Hiob betet und bittet und trotzdem leidet er. Bildads Erklärung trifft schlicht und ergreifend nicht auf Hiob zu. Möglicherweise kommt es dir auch aus deinem Leben bekannt vor. Du bittest und flehst, aber es verändert sich augenscheinlich nichts. Trotz all dieser wunderbaren Zusagen, die wir lesen. Eine Spannung, eine Realität, die da ist, die wir erleben, die wir häufig schwer aushalten können, aber die wir auch nicht auflösen können. Bildads Rat, den er Hiob gibt, nämlich sich Gott zuzuwenden, ihn anzuflehen, der ist an sich nicht falsch. Aber daraus eine Begründung für sein Leid abzuleiten, ist absolut unzutreffend. Schauen wir auf den jüngsten der drei, Zophar aus Naama und seine Worte. Er legt noch eine Schippe drauf und sagt: Hör mir zu. Ich bin mir sicher, dass Gott dich weit weniger hart straft, als du es verdient hast. Kannst du Gott in seiner Tiefe begreifen? Kannst du die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Zophar knüpft auch an dieses Tun-Ergehen-Prinzip an, aber er versucht es irgendwie so zu drehen, dass das noch positiv klingt. Er führt das mit sehr drastischen Worten aus. Ich würde es mal versuchen, so zusammenzufassen. Schau mal, Hiob, du bist so sündig, eigentlich müsste es dir noch wesentlich schlechter gehen. Das, was du erlebst, das ist quasi die nette Version von dem, was du verdienst, also komm, stell dich nicht so an. Wenn das mal nicht aufbaut, oder? Das Tun-Ergehen-Prinzip trifft auf Hiobs Situation nicht zu. Das haben wir schon bei Eliphas festgestellt. Das zweite Argument führt Zophar noch an, und zwar Gottes Größe und Allmacht und Vollkommenheit. Wir können Gott, sein Wesen und sein Handeln nicht begreifen. Gott ist nicht fassbar. In diesem Punkt würde ich Zophar so rein faktisch vollkommen zustimmen. Ob das jetzt aber ein tröstendes, aufbauendes Wort für den leidenden Freund darstellt, wage ich zu bezweifeln. Zusammenfassend muss man sagen, auch der dritte Freund reißt es nicht raus. Welches Feedback gibt Hiob seinen Freunden zu ihren Versuchen, Trost zu spenden und Hilfestellung zu geben? Hiobs Reaktion ist eindeutig. Ihr seid wirklich schlechte Tröster, sagt er. Wie lange wollt ihr mich noch quälen und mit euren Worten auf mich einschlagen? Ihr misshandelt mich, ohne euch zu schämen. Ihr solltet besser schweigen. Das könnte man euch noch als Weisheit anrechnen. Hiob hält sich nicht zurück. Sein Feedback ist schonungslos. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Hülle und Fülle an Vorwürfen durchliest, die die Freunde hier vom Stapel lassen, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Aber können wir nicht auch ein kleines bisschen die Freunde verstehen? 7 Tage und 7 Nächte sitzen sie schweigend bei Hiob. Das ist echt lang. Überleg mal, wie lange du es aushältst, schweigend neben jemandem zu sitzen, ohne ein Wort zu sagen. 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, das fühlt sich manchmal schon wie eine Ewigkeit an. Und dann 7 Tage und Nächte, das ist schon wirklich sehr krass. Und nach so einer intensiven Zeit ist das Verlangen der Freunde, jetzt etwas an der Situation verändern zu wollen, nachvollziehbar. Man möchte ja nicht, dass der andere leidet. Das Leid ist ja schlecht, das Leid soll weg, man will es lindern. Auch wenn wir uns tragischerweise von Hiobs Freunden nicht allzu viel abschauen können, können wir doch etwas Entscheidendes lernen. Sie setzen sich dem Leid ihres Freundes aus. Sie gehen zu ihm. Sie machen sich auf den Weg. Und das, obwohl ihnen sicherlich klar gewesen ist, dass das eher unangenehm und wirklich schwer wird. Sie überwinden ihre Angst und entscheiden, sich dem Unbekannten, dem Ungewissen auszusetzen. Und darüber hinaus lassen sich von den Freunden Hiobs hilfreiche No-Gos ableiten, die uns durchaus helfen können, wenn wir in so einer Situation sind. 5 No-Gos, also 5 Dinge, die wir möglichst nicht tun sollten, wenn wir einen leidenden Menschen trösten wollen. Zwischenmenschlich betrachtet werden dir diese Punkte, die ich gleich aufführe, sehr, sehr logisch erscheinen. Und vielleicht fragst du dich auch, okay, ja, es liegt doch auf der Hand. Aber trotzdem tappen wir manchmal in diese Fettnäpfchen, wenn wir unvorbereitet in Leitsituationen kommen, weil wir, wie Hiobs Freunde auch, das Leid des anderen ja nicht stehen lassen wollen, sondern wir wollen es lindern. Und dann kommen wir manchmal in so einen Aktionismus hinein. Also darum benenne ich diese 5 Punkte, damit wir sie verinnerlichen und hoffentlich etwas vorbereiteter in solche Situationen gehen. Das erste No-Go, was wir leider bei allen Freunden Hiobs sehen, sie versuchen Hiobs Leid, die Situation von Hiob zu interpretieren. Interpretieren sollten wir nicht tun. Wir haben gesehen, wie kläglich die Erklärungsversuche von Hiobs Freunden gescheitert sind und das, obwohl sie theologisch sogar richtig waren. Wenn wir interpretieren, auch wenn wir das nur gut meinen, dann ist es bildlich gesprochen, als würden wir mit einer Axt auf dieses offene, verletzliche Herz einschlagen. Wir denken vielleicht, wir könnten es mit dieser Axt operieren, aber es wird zwangsläufig zu größeren Verletzungen kommen. Das zweite No-Go, beschuldigen. Bei Hiobs Geschichte sehen wir, auch das hilft nicht. Selbst wenn wir wirklich überzeugt sind, dass unser Gegenüber sein Leid selbst verursacht hat, sollten wir uns Sätze wie "das hättest du halt nicht tun dürfen" verkneifen. Letztendlich wissen wir es nicht. Das dritte No-Go, das wir uns zu Herzen nehmen können, lautet generalisieren. Wenn ich einem Menschen, der gerade leidet, sage, ja, das ist schlimm, aber das geht ja allen so, dann wird es nicht dazu führen, dass der andere sich ernst genommen fühlt. Leid ist niemals allgemein. Leid ist immer persönlich und individuell. Das vierte No-Go nenne ich bewerten. Damit ist gemeint, dass ich dem Leid eine bestimmte Wertigkeit gebe. Ich kategorisiere, ich vergleiche mit dem Leid anderer. Ich erinnere mich an eine Situation aus meiner Teenagerzeit. Da waren wir mit einigen aus dem Teenkreis auf so einer Freizeit. Und zu dem Zeitpunkt ging es mir zu Hause nicht sehr gut. Und das kam auf dieser Freizeit immer mal wieder hoch, so auch in dieser Situation bei einem Lobpreisabend. Also betete ich da so und weinte vor mich hin und war da so mit mir und Gott unterwegs. Und auf einmal kommt eine Freundin zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt, ach Doro, schau doch mal, den Kindern in Afrika geht's viel schlechter, die haben meistens gar nichts zu essen. Ich dachte, ja, okay, heute lache ich über diese äußerst skurrile Situation, aber in dem Moment hätte sie mir auch eine knallen können und es wäre genauso hilfreich gewesen. Ja, das ist schlimm, aber schau mal, beim anderen ist noch viel schlimmer. Das tröstet einfach nicht. Das fünfte und letzte No-Go, bagatellisieren. Ich denke an eine Situation mit meinem 7-jährigen Sohn, der die allergrößten Krokodilstränen vergoss, die man sich so vorstellen kann. Und weinend, klagend stand er vor mir, weil keiner seiner flauschigen Lieblingspullover mehr im Schrank hing und jetzt sollte er einen von den anderen anziehen. Es lag mir auf der Zunge, boah, stell dich nicht so an, wir müssen jetzt los. Ich habe es mir zumindest in dieser einen Situation verkniffen. Natürlich ist es ein wirklich sehr banales Beispiel, aber trotzdem gilt dieses No-Go. Auch wenn ich absolut überzeugt bin, es wäre nicht so schlimm. Es hilft dem Leidenden nicht, wenn ich sein Leid herunterspiele. Für den anderen fühlt es sich genauso schwer an. Wenn ich sein Empfinden herunterspiele, dann nehme ich ihn nicht ernst und dann fühlt er sich alleingelassen. Warum können wir mit diesen 5 Umgangsformen mit absoluter Sicherheit nur daneben liegen? Der wesentliche Grund ist, auch wir sind nur Menschen. Wir haben nicht Gottes Perspektive auf die Situation des anderen. Wir sehen nur so einen winzig kleinen Ausschnitt. Wenn wir interpretieren, beschuldigen, generalisieren, bewerten oder bagatellisieren, dann erheben wir uns über den anderen. Dann erheben wir uns über sein Empfinden und Erleben. Damit behaupten wir, die ganze Situation zu überblicken und das Herz und die Gedanken des anderen zu kennen. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Das kann nur Gott. Aber was können wir tun? Nur zu wissen, was wir nicht tun können, ist ja noch nicht so richtig befriedigend. Hiob selbst gibt uns einen Hinweis. In Hiob 6, Vers 14 heißt es: Zu einem Freund, dem es schlecht geht, sollte man freundlich sein, selbst dann, wenn er den Allmächtigen nicht mehr fürchtet. Oder eine andere Übersetzung schreibt: Wer seinem Freund die Treue oder das Mitleid versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Freundlichkeit, Treue, Mitleid, eine andere Übersetzung beschreibt es mit Barmherzigkeit. Diese Art der Begegnung braucht ein Mensch, der leidet. Das klingt so logisch und simpel. In der Realität ist es trotzdem oft herausfordernd. Ich bin ungeduldig. Ich möchte, dass die Schwere geht, dass das Leid aufhört, dass sich etwas verändert. Doch kann ich in den meisten Fällen gar nichts tun, damit das passiert. Das Leid und die Schwere des anderen auszuhalten, ohne es aufzulösen, ist vielleicht das Gebot der Stunde. Ich möchte am Ende noch einen kurzen Blick auf denjenigen werfen, an dem wir uns in der Regel versuchen, ein Vorbild zu nehmen: Jesus. Er zeigt uns deutlich, er liebt bedingungslos. Er wendet sich nicht ab vor Krankheit, Schmerz, Leid und Schwere, auch nicht vor Sünde oder Schuld. Er wendet sich dem Menschen zu. Erstmal nimmt er die Menschen an, mit all dem, was sie haben und was sie mitbringen. Und er begegnet ihnen in Freundlichkeit, Güte und Barmherzigkeit. Er schwingt nicht zuerst die Moralkeule. Er kommt nicht mit: Ich hab's dir doch gesagt, oder stell dich nicht so an. Er stellt sich dazu. Er leidet mit. Was hilft also? Zuwenden, Dasein, aushalten. Das, was Menschen im Leid brauchen, ist Nähe und Liebe. Sie müssen wissen, egal was du getan hast, egal was dir widerfahren ist, ich bin da und ich liebe dich. Und wenn du meine Meinung hören willst, warte ich. Und warte, bis du fragst. Wir sind das Bodenpersonal Gottes hier auf dieser Erde. Und er ist Liebe. Das hat er uns in Jesus gezeigt. Im ersten Johannesbrief wird mir das wunderbar vor Augen geführt. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Es braucht Mut, sich in die Situation zu begeben, wo wir keine Antworten haben. Es braucht Mut, sich dieser Aufgabe als Bodenpersonal Gottes anzunehmen. An dieser Stelle haben wir unglaublich viel Potenzial. Wir haben das Potenzial, Leben zu spenden, wenn wir die Angst vor dem Unbekannten überwinden und in Situationen gehen, wo Leid ist. Zuwenden, Dasein und aushalten. Wie das konkret aussieht, kann total unterschiedlich sein. Vielleicht sitzt du bei einer Person auf dem Sofa und schweigst. Oder du kochst Essen, oder du hütest die Kinder, oder ihr ruft zusammen mal richtig laut: Scheiße. Manchmal bedeutet es etwas ganz anderes als das, was du erwartet hättest. Ich erinnere mich an eine Studienkollegin aus Marburg, Annika. Ihr Vater erhielt sehr plötzlich die Diagnose eines inoperablen Gehirntumors. Und ich war, nachdem sie mir davon erzählt hatte, total verunsichert, wie ich ihr begegnen sollte. Frage ich, wie es ihr geht, wie es ihrem Vater geht. Vielleicht will sie ja gar nicht drüber reden. Vielleicht ist es voll übergriffig, wenn ich nachfrage. Vielleicht weint sie dann, aber sie will gar nicht weinen. Soll ich ihr meine Unterstützung anbieten, aber was kann ich denn schon tun? So viele Fragen schossen mir durch den Kopf und all diese Unsicherheit führte häufig dazu, dass ich gar nichts tat und gar nichts sagte, sondern den Kontakt mied. Und das hat zu einem richtig schlechten Gewissen geführt, weil ich wusste, ich bin eigentlich zu was anderem gerufen, aber ich wusste einfach nicht wie. Irgendwann habe ich mich dann endlich mit dieser ganzen Unsicherheit an Gott gewandt und gesagt, okay, was soll ich denn machen? Ich fühle mich richtig hilflos. Der Impuls, den er mir gab, fand ich seltsam und unangebracht. Ich hatte aber auch keine besseren Ideen, also habe ich das dann schließlich umgesetzt und Annika mein Lernskript für die anstehende Statistikklausur in die Hand gedrückt. Zu meiner Überraschung lächelte sie und sagte, danke Doro, das hilft mir gerade wirklich. Niemals hatte ich mit dieser Reaktion gerechnet. Ich weiß auch nicht, mit was ich gerechnet hatte, aber nicht mit dieser Reaktion. Es gibt keine allgemeine Hilfestellung, keine allgemeine Lösung. Lernskripte kopieren ist nicht die Antwort, die ihr jetzt mit nach Hause nehmen solltet. Es gibt keine universell richtige Antwort, keine richtige Reaktion auf das Leid eines anderen, das man so universell sagen könnte. Aber wir sind gerufen, uns hineinzustellen. Wir sind gerufen, unsere Angst vor dem Unbekannten, unsere Angst vor der Sprachlosigkeit, unsere Angst vor den Tränen und der Schwere zu überwinden. Wenn ein Mensch in deinem Umfeld von Leid betroffen ist, bildlich gesprochen im Regen steht, dann bist du gerufen, dich mit ihm in den Regen zu stellen. Ja, das birgt die Gefahr, auch ein bisschen nass zu werden. Aber ich bin überzeugt, wir stehen dort nicht alleine. Gott steht mit uns im Regen. Und wir haben die Möglichkeit, ihn zu bitten, dass er uns zeigt, ob überhaupt und wenn ja, wann es auch angebracht ist, einen Regenschirm aufzuspannen. Gott hat diese große Perspektive und wir können ihn um Weisheit bitten. Vielleicht gibt er einen konkreten Hinweis, vielleicht aber auch nicht. Dann ist das vermeintliche Schweigen Gottes vielleicht genau das, was auch du tun solltest. Stille halten. Unsere Aufgabe ist es zu zeigen, ich bin da und ich habe dich lieb. Ich schließe mit dem Vers aus dem ersten Johannesbrief. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Amen.